ARD. Erdbeben in Südostasien, warum es gerade in Myanmar so schwer ist zu helfen.
Stichwort Bargeld. Bekommen wir es bald nicht mehr überall so zuverlässig, wie wir es gewohnt sind?
Kopfhörer tragen, zum Beispiel um uns bei 15 Minuten zu hören, worauf ihr dabei achten solltet.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin von Annika Witzel und Moritz Sachow. Heute ist Montag, der 31. März. Schön, dass ihr dabei seid.
Da war viel los am Wochenende. Das Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Viele nennen es auch Zuckerfest. Da habe ich auch als Kind in der christlichen Familie früher immer gedacht, das klingt gut. Also dieses Ende zumindest.
Das würde mir auch gut passen, ne? Erst Weihnachten und ein paar Monate später Zuckerfest.
Also, voll, natürlich.
Finde ich schon cool, ja. Ja, und dann war da ja noch diese fiese Zeitumstellung mit einer Stunde weniger in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Habe ich persönlich auch gestern gemerkt und mich geärgert, dass ich den Wecker nicht ein bisschen weitergestellt habe. Aber dafür ist es jetzt abends eben wieder länger. Das ist auch cool.
Meinem Kind war es übrigens egal. Der war einfach um die Uhrzeit wach wie immer. Ob es jetzt eine Stunde früher oder später war, war ihm ja Wumpe. Die Menschen in Südostasien haben leider gerade ganz andere Sorgen als eine leichte Müdigkeit wegen einer fehlenden Stunde Schlaf. Da hat am Freitag nämlich die Erde gebebt und zwar richtig heftig.
Ja, wir stellen uns das so einfach mal so vor, ne? Die Erde bebt, alles wackelt, Häuser schwanken, Straßen reißen auf, Menschen rennen panisch durch die Gegend, halten sich auch schützend so die Hände über ihren Kopf. Ich muss wirklich sagen, ich kriege da eine Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Mhm. Beziehungsweise auch wenn ich mir die Bilder anschaue, die da momentan aus Myanmar und Thailand um die Welt gehen.
Freitag hat dort eben die Erde gebebt mit einer Stärke von 7,7. Das ist echt schon ziemlich heftig und kann nach Infos der US-Erdbebenwarte mit dem Erdbeben verglichen werden, das vor 2 Jahren in der Türkei und in Syrien war. Bedeutet, die Infrastruktur ist teilweise zerstört. Offiziell spricht die Militärregierung in Myanmar von 1.700 Toten. Experten sagen aber, es könnten weit mehr als 10.000 werden.
In Thailand ist das Ausmaß nicht ganz so heftig, aber auch dort sind in der Hauptstadt Bangkok 17 Menschen ums Leben gekommen und viele werden auch noch vermisst. Da wurde ein Hochhaus gebaut und das ist eingestürzt. Habt ihr vielleicht auch die Bilder davon gesehen am Wochenende. Und in Deutschland bekommen wir jetzt vor allem mit, dass wieder dazu aufgerufen wird zu spenden, damit die Katastrophenhilfe vor Ort richtig anlaufen kann. Die Weltgesundheitsorganisation hat für Myanmar die höchste Notfallstufe ausgerufen. In vielen Regionen ist nämlich die Strom- und Wasserversorgung zusammengebrochen. Rund 20 Millionen Menschen sind laut Vereinten Nationen auf humanitäre Hilfe angewiesen.
Und als würde das alles nicht schon reichen, wird die ganze Situation in Myanmar noch verkompliziert, weil seit Jahren Bürgerkrieg herrscht und das Land von einer Militärregierung regiert wird. Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht und jeder Ort wird von anderen Gruppen kontrolliert. Das erschwert die Arbeit der Hilfsorganisation natürlich enorm. Und es bedeutet, diese Naturkatastrophe, dieses Erdbeben, hat ein Land erwischt, das darauf gar nicht vorbereitet war und jetzt gar keine strukturierte Hilfe in irgendeiner Form aktivieren kann. Es fehlt also wirklich an allem. Zum Beispiel an medizinischer Ausrüstung.
Das Beben konnte man auch in China, Kambodscha, Bangladesch und Indien spüren. Und das Zentrum des Bebens, das lag in Mandalay. Das ist die zweitgrößte Stadt Myanmars, also ist alles sehr dicht besiedelt. Und dementsprechend viel ist dort auch zerstört worden. Das berichtet auch Henry Braun von der Welthungerhilfe in Myanmar.
Die Schilderungen sind entsetzlich. Sie sprechen von Leichengeruch in den Straßen, von einer völlig zerstörten Stadt, von Leuten, die verwirrt sind und Angst haben vor den nächsten Tagen.
Momentan haben viele der Menschen vor allen Dingen Angst vor Nachbeben. Deswegen schlafen einige auch draußen auf den Straßen. Es hat auch schon Nachbeben gegeben. Die waren zwar etwas schwächer, aber natürlich gefährlich für alle Gebäude, die sowieso schon beschädigt waren.
Wir fassen an dieser Stelle mal kurz zusammen. Es gab ein sehr heftiges Beben, das jetzt vor allem in Myanmar für Chaos sorgt. Strom- und Wasserversorgung sind zusammengebrochen. Und wegen des Bürgerkriegs gibt es kein Gesamtbild von der Lage. Und das erschwert den Hilfsorganisationen die Arbeit.
Hilfe kommt aber trotzdem schon an. Einmal von der Welthungerhilfe, aber auch aus Indien, China, Singapur und Russland. Teilweise sind Rettungsteams mit Spürhunden gelandet, die dann in den Trümmern nach Menschen suchen und auch schon Erfolg hatten.
Wir konnten einen 24-jährigen Mann retten. Er war verschüttet. Es hat 24 Stunden gedauert, ihn zu befreien. Er war um die 40 Stunden gefangen.
Der sagt diese Zahlen so, ne? Aber es hat 24 Stunden gedauert, den zu befreien. Einen kompletten Tag. Und der war 40 Stunden, also fast 2 Tage hat er da unter diesen Trümmern gelegen.
Das total. Ich habe auch gestern ein Bild gesehen, wie da jemand wirklich, also die Decke direkt auf der Nase und... Gott, also ich habe keine Platzangst, aber da kriege ich
da
sie.
Da wird doch jeder in Panik geraten, absolut. Also dass man da, der wird ja traumatisiert sein für sein Leben.
Ja, total. Hilfe braucht es also an jeder Stelle und die Europäische Union hat auch schon 2,5 Millionen Euro Soforthilfe bereitgestellt und außerdem den Copernicus-Satellitendienst aktiviert. Der ist wichtig, um ein Gesamtbild der Lage zu bekommen und Hilfe auch irgendwie dann dorthin zu schicken, wo sie wirklich gebraucht wird und dann natürlich über kaputte Straßen und Brücken vorbei an eingestürzten Gebäuden.
Wenn ihr jetzt sagt, irgendwas muss ich doch machen können, um zu helfen, ja. Das könnt ihr. Geld hilft und deswegen haben wir euch die Spendenkonten von seriösen Anbietern auch in unserer Folgenbeschreibung verlinkt.
Unsere Kurznachrichten.
Am Samstag hat es in der Türkei die bisher größten Proteste für die Freilassung des Oppositionspolitikers İmamoğlu gegeben. Mehrere hunderttausend Menschen haben sich in Istanbul versammelt. Die Demonstrationen richten sich auch ganz klar gegen den türkischen Präsidenten Erdogan und seine Regierung. İmamoğlu will in 3 Jahren bei der Präsidentschaftswahl antreten. Die türkische Justiz hat ihn aber vor knapp 2 Wochen festgenommen.
Das deutsche Startup-Unternehmen ESA Aerospace hat zum ersten Mal eine Weltraumrakete von europäischem Boden gestartet, auch wenn der Flug nur kurz gedauert hat. Die 2-stufige Spectrum ist vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya abgehoben. Kurz danach ist sie aber auch schon wieder abgestürzt. Die Entwickler sagen trotzdem, der Testflug hat alle Erwartungen erfüllt und war ein großer Erfolg. Es ist nicht mehr selbstverständlich, super einfach und schnell an Bargeld zu kommen in Deutschland. Das schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht.
Jetzt aber bitte keinen Schock kriegen und direkt zum nächsten Geldautomaten rennen. Es ist immer noch genug Bargeld da. Und die meisten Menschen kommen auch nach wie vor noch ganz leicht dran. Aber es wird eben dann doch ein bisschen schwieriger, weil eben viele Banken ganze Filialen geschlossen haben oder auch noch schließen, genauso wie einzelne Geldautomaten.
2023 gab es erstmals weniger als 20.000 Geldautomaten in Deutschland. 10 Jahre davor waren es noch so 36.000. Und das wird vermutlich auch noch so weitergehen, dass die Automaten abgebaut oder geschlossen werden. Das finden auch viele Menschen nicht gut.
Für die älteren Menschen finde ich jetzt nicht gut, wenn der Automat wegkommt. Es haben ja nicht alle ein Handy oder diese digitale Technik.
Da muss man dann ständig dann nach Weimar fahren.
Ich muss nach Wiesbaden fahren, um mit meiner Beraterin zu sprechen. Finde ich auch nicht gut. Die war vorher in Leichlingen. Alles wunderbar. Jetzt muss ich nach Wiesbaden fahren.
Ich finde es nicht schlimm. Also mir macht es nichts aus. Ich mache alles online und brauche den Kontakt nicht wirklich.
Das waren jetzt Stimmen aus Thüringen und aus Nordrhein-Westfalen. Und das Geldautomaten schließen, das passiert im ganzen Bundesgebiet. Aber generell ist das Problem auf dem Land größer als in der Stadt. Und in Ostdeutschland auch noch etwas größer als im Westen. Laut Bundesbank müssen immerhin rund 3,6 Millionen Menschen aus ihrem Ort rausfahren, um dann an Bargeld zu kommen.
Ich muss sagen, mich persönlich trifft das jetzt nicht so hart. Also nicht, weil kein Geldautomat in meiner Nähe ist, sondern weil ich einfach so gut wie nie Bargeld brauche. Also klar, es gibt so ein paar Läden, Restaurants oder so, die nehmen keine Karte, aber es kommt echt nicht häufig vor. Ich glaube, es ist aber auch so ein Generationending. Also
total,
mein Vater kriegt regelmäßig die Krise, wenn ich ihm sage, ich habe kein Bargeld dabei jetzt.
Ja, muss ich aber auch sagen, da bin ich eher auf deiner Seite. Ich war gerade in Island im Urlaub und da sind wir am letzten Tag dann in den Pub gegangen, um unser Bargeld, ich sag mal, loszuwerden, weil wir den ganzen Urlaub über wirklich nur mit Karte gezahlt haben und zwar an der entlegensten Milchkanne war das möglich.
Ja, es ist ja auch einfach praktischer, finde ich zumindest. Deswegen hat es mich auch ziemlich überrascht, dass laut einer Studie der Bundesbank immer noch über die Hälfte der Zahlungen im Alltag in bar getätigt werden. 51%. Ich hätte gedacht, das wäre viel weniger.
Ja, das überrascht mich jetzt auch ein bisschen, die Zahl. Naja, 2/3 der Befragten in der Studie sagen auch, dass sie Bargeld in Zukunft, also in 15 Jahren in dem Fall, so nutzen wollen wie bisher auch. Es gibt natürlich auch ein paar Vorteile, muss man sagen. Bargeld funktioniert immer, ne? Da kann der Strom nicht streiken oder die Verbindung technische Ausfälle. Bargeld ist ja nicht anfällig.
Außerdem ist es anonymer und schützt auch die Privatsphäre. Und es gibt sogar Studien, die belegen, dass wir sparsamer mit Geld umgehen, wenn wir bar zahlen. Also sparsamer, als wenn wir mit Karte zahlen.
In Bernburg an der Saale gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema.
Bargeld, ja, weil ich das gewohnt bin. Das habe ich in der Tasche.
Lieber mit Karte. Man hat nicht oft immer so viel Geld mit. Ja, denkt, ach, dann fahre ich und kann mit der Karte bezahlen.
Wenn die Möglichkeit der Bargeldzahlung doch noch erhalten bleibt, ist das schon nicht verkehrt. Man hat es übersichtlicher. Wenn ich ein Portemonnaie gucke und da sind noch Scheine drin, ist was anderes, als wenn ich da einfach nur die Karte zücke. In dem Moment habe ich ja nicht im Überblick, was ich auf dem Konto habe.
Es gibt halt dann doch noch viele Bargeldfans, wie wir gerade gehört haben. Deswegen ist es auch gut, dass es inzwischen Alternativen zum Bankautomaten gibt. Supermärkte zum Beispiel, da könnt ihr dann direkt an der Kasse Geld abheben.
Stimmt, wobei die natürlich nicht rund um die Uhr geöffnet sind, ne? Und es gibt auch häufig eine Höchstgrenze für Abhebungen. Die liegen meistens so bei 200 Euro. Und es gibt auch oft einen Mindesteinkaufswert, den ihr erstmal erreichen müsst, damit ihr überhaupt an Bargeld kommt.
Meine Frage an euch, wie hört ihr uns eigentlich gerade? Also vermutlich ja in der ARD Audiothek oder irgendwo sonst, wo ihr eure Podcasts findet. Aber ich schätze mal, viele von euch haben auch Kopfhörer auf oder in den Ohren. Und gerade die von euch mit der In-Ear-Variante, die sollten jetzt mal genauer hinhören.
Es gibt nämlich ein paar Sachen, die ihr beachten solltet, damit ihr euren Ohren und eurem Gehör generell nicht schadet mit diesen Dingern. Denn, also sagen wir, wie es ist, ihr steckt euch halt was ins Ohr rein. Also es ist potenziell erstmal nicht gesund. Und wir klären jetzt drei Punkte für euch. Erstmal Entzündungsgefahr im Ohr, dann ist Lautstärke noch ein Thema und wir sagen euch, ob Bluetooth bedenklich ist.
Los geht's mit dem Aspekt Entzündung. Die Ohren können durch In-Ear-Kopfhörer schlechter belüftet werden. Das kann dann zu Druck führen und dann hört ihr einfach schlechter. Die Selbstreinigung im Mittelohr, die funktioniert dann auch nicht mehr so gut und Ohrenschmalz bleibt eher im Ohr beziehungsweise kann im schlimmsten Fall in den Gehörgang reingeschoben werden, wenn ihr die Kopfhörer tragt. Und dann ist die Gefahr eben größer, dass sich da was entzündet, weil Krankheitserreger sich besser ausbreiten können.
Die Lösung ist aber ganz einfach, Kopfhörer regelmäßig reinigen. Mhm. Wie oft hast du das schon gemacht?
Frag mich das doch nicht.
Doch.
Ich lasse die ja nach dem Joggen auf jeden Fall immer trocknen.
Wow.
Reicht das?
Wow, also das ist schon mal ein guter erster Schritt. Aber pass auf, die Empfehlung ist, in ihr Kopfhörer einmal die Woche zu reinigen.
Ich lasse sie mindestens zweimal die Woche trocknen.
Und einmal die Woche. Also nee, das mache ich in der Regelmäßigkeit auch nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Mache ich ab jetzt.
Sehr gut, ich werde das prüfen. Also klar, je häufiger ihr die Teile benutzt, umso häufiger solltet ihr die auch sauber machen. Diese Menschen hier in Hamburg zum Beispiel, die müssten ihre Kopfhörer mindestens einmal pro Woche putzen.
Nicht für mich sein will, dann sind sie hier drinne. Würde es hochrechnen auf eine Stunde.
Stundenfrage, das traue ich mich gar nicht zu sagen. Das sind zu viele Stunden.
Also ich höre damit Musik. Ich sag mal 2, 2,5. Nicht sonderlich lang. Mhm.
Also das zählt schon als häufige Nutzung. Die sollten mindestens einmal die Woche putzen. Und das Saubermachen ist auch gar nicht so kompliziert. Es geht mit Wattestäbchen, Seife, am besten pH-neutral und so ein weiches Tuch. Dann geht das eigentlich ganz gut. Ihr müsst darauf achten, nicht zu viel Wasser zu benutzen und bitte keine Feuchttücher oder Desinfektionsmittel. Und um euch zusätzlich vor Keim zu schützen, solltet ihr die In-Ear-Kopfhörer auch nicht in der Hosentasche lassen und auch nicht mit anderen Menschen teilen. Ich kann nicht behaupten, dass ich beides nicht auch schon gemacht hätte.
Na siehste, wir ergänzen uns da ganz gut. Ich trockne sie und danach teilen wir uns meine Kopfhörer. Also Entzündungsgefahr haben wir geklärt. Punkt Nummer 2 ist Lautstärke. Wir brauchen euch ja nicht zu erzählen, dass es generell nicht so super für die Ohren ist, wenn wir sie zu lauten Geräuschen aussetzen. Aber es kann auch mehr werden als einfach nur unangenehm. Das sagt die HNO-Ärztin Christine Löber.
Das Gehirn hat einen dauernden Overload und das ist langfristig schwierig. Da gibt es gute Studien auch darüber, dass Menschen eine höhere Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Bluthochdruck, Herzinfarkte und so weiter. Weiterhin ist aber auch die psychische Komponente, also depressive Erkrankungen, Angsterkrankungen und so weiter, ist ein Begleiter von chronischem Lärm.
Zu laut heißt übrigens mehr als 85 Dezibel dauerhaft. Das ist ungefähr so laut wie der Lärm von der Hauptverkehrsstraße.
Und In-Ear-Kopfhörer sind da auch wieder schlechter fürs Gehör, als wenn ihr Bügelkopfhörer benutzt, weil die In-Ears eben näher am Gehörgang und somit auch am Trommelfell dran sind.
Ihr könnt darauf achten, dass ihr viele Podcasts hört. Ihr macht schon einiges richtig. Und dafür weniger Musik, einfach weil wir Musik häufiger lauter hören als Stimmen oder Gespräche.
Hörakustiker empfehlen auch, zwischendurch auch mal Hörpausen zu machen und die Lautstärke nicht zu laut zu drehen, auch wenn wir uns schnell an einen Lautstärkepegel gewöhnen und dann dazu verleitet werden, dann doch wieder lauter zu drehen. Ihr könnt euch da ganz einfach die 60-60-Regel merken. Das bedeutet 60% Lautstärke und nach 60 Minuten einfach mal eine Pause machen.
So, letzter Punkt. Bluetooth. Das ist ganz schnell abgehandelt. Bluetooth-Strahlung ist nämlich komplett ungefährlich.
Wer von euch schon mal einen Flug mit einer Billig-Airline buchen wollte, der hat sich vielleicht erst gefreut, weil günstig, und dann geärgert, weil extra Gebühr für Gepäck, extra Gebühr für Sitzplatz, für Essen und am Ende ist es dann doch wieder doppelt so teuer wie gedacht.
Ist mir vielleicht auch schon mal passiert. Der Chef von Ryanair, Michael O'Leary, der musste jetzt selber mal erleben, wie sich sowas anfühlt. Der war in einem Restaurant und hat am Ende eine Rechnung bekommen und da wurden ihm so ein paar, nennen wir es mal, Sonderposten berechnet.
Ja, zum Beispiel für die Beinfreiheit hat er extra bezahlt, 4,97 €. Dann für die Buchung eines besonderen Platzes nochmal knapp 10 € und 20 € dann nochmal für ein Tischen im ruhigen Bereich.
War letztendlich nur ein Scherz. Die Rechnung wurde mit Smileys auf Facebook gepostet. Aber die Grundidee dahinter ist ziemlich cool, finde ich. Und unter dem Post gab es auch noch Vorschläge, wie das Restaurant das Ganze noch krasser hätte machen können. O'Leary hätte zum Beispiel für den Druck der Speisekarte auch noch was zahlen müssen.
Hätte ich seinen Blick gerne gesehen.
Jo.
Wir stellen euch gar keine Sonderposten in Rechnung, das wisst ihr. Und ich bin mir sehr sicher, Uli und Magda, die machen das auch nicht. Die sind dann morgen für euch da. Schön, dass ihr heute zugehört habt. Kommt gut in die neue Woche.
Bis dann, ich gehe jetzt meine Kopfhörer sauber machen. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.